Es ist Dienstag, der 21. Oktober und ich begrüße Sie bei Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon ist für Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Die heutige Ausgabe steht ganz im Zeichen von Kriminalität und illegalen Machenschaften. Wie sagte einst der deutsche Kabarettist Dieter Hildebrandt, Geld macht nicht korrupt, kein Geld schon eher. Und vor diesem Hintergrund widmen wir uns heute unter anderem dem Fall rund um Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Hat er auf der Suche nach Sponsorengeldern Textraub begangen und in seinem Medium The European fremde Werke veröffentlicht? Der Skandal zieht weite Kreise und darüber spreche ich gleich mit dem Journalisten Alexander Wendt, der einst mit dem Minister sogar zusammengearbeitet hat. Ein krimineller Coup von historischem Ausmaß hat sich derweil vor wenigen Tagen in Paris ereignet. In den Pariser Louvre wurde eingebrochen, die Täter konnten Juwelen in unschätzbarer Höhe erbeuten und sie sind bislang auf der Flucht. Was über die Tat bekannt ist und wie es überhaupt so weit kommen konnte, erklärt gleich der Frankreich-Experte und emeritierte Professor für französische Literatur an der Universität Basel, Dr. Robert Kopp. Um Geld und Macht geht es auch, wenn wir auf die vergangene Bundestagswahl schauen. Das Bündnis Sarah Wagenknecht sieht massive Fehler bei der Stimmauszählung. Mittlerweile hat sich der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags der Sache angenommen. Dem hat das BSW nun eine Frist gesetzt und auch die Alternative für Deutschland übt Kritik. Wird die Wahl also bald neu ausgezählt? Eine Einschätzung gibt uns gleich der bisherige BSW-Anwalt und emeritierte Professor für Staatsrecht an der Universität Leipzig, Dr. Christoph Degenhardt. In einem Kommentar von Uwe Jochum schauen wir schließlich dann auf die USA und den Vorwurf, die Regierung in Washington würde Bibliotheken zur Zensur ermutigen. Soweit unsere Themen, heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Deutschlands Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gerät weiter unter Druck. Es steht nicht weniger als die Frage im Raum, ob der ehemalige Journalist und aktuelle Staatsdiener ein Betrüger ist. Seine Weimar Media Group steht dabei im Fokus. Auf deren Plattform The European soll eine Unzahl Artikel veröffentlicht worden sein, deren tatsächliche Autoren davon nichts wussten. Darunter anscheinend auch AfD-Chefin Alice Weidel. Über den Fall spreche ich jetzt mit Alexander Wendt, Autor unter anderem bei Tichys Einblick und Gründer des Magazins Publico. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Wendt, vielleicht können Sie uns vorweg die Vorwürfe, die im Raum stehen, noch einmal kurz aus Ihrer Sicht schildern.
Also der Vorwurf richtet sich gegen die Art und Weise, gegen das Geschäftsmodell von European, das zu dem Verlagsimperium von Wolfram Weimer gehört. Dort sind offensichtlich über Jahre hinweg Texte von Autoren erschienen, die entweder keine Ahnung hatten, dass sie dort publiziert werden, wie Alice Weidel, aber auch Papst Franziskus und Brad Pitt. Und zum anderen sehr viele Texte, die schlicht und einfach von anderen übernommen worden sind, nicht nur ohne ihr Wissen, sondern offenbar auch gegen ihren Willen, wie sich jetzt herausstellt, bei Stefan Weber, dem österreichischen Plagiatsforscher bzw. Plagiatsjäger. Der hat dort auch etliche Texte vorgefunden und hat eindeutig gesagt, dass es auch nicht sein Wunsch war und nicht sein Wunsch ist, dass sie dort erschienen sind. Darüber hinaus gibt es noch eine ganze Reihe von Texten, die mit Wissen von Autoren geschrieben wurden, aber wie einige Nachfragen ergeben haben, nicht honoriert. Das Geschäftsmodell bestand offensichtlich darin, eine riesige Zahl von Autoren, prominenten Autoren vorzuspiegeln, die es so eben gar nicht gegeben hat, also nicht gegeben hat durch eine Kommunikation zwischen Redaktion und den Autoren, und diese Zahl von Autoren und Texten wiederum zu monetarisieren, indem das Medium European Sponsoren eingeworben hat. Und jetzt sind eben etliche darauf gestoßen, die, wie gesagt, bisher gar nichts davon wussten, von ihrem Glück, dass es dort ein Autorenprofil von Ihnen bei European gibt. Stefan Weber hat auch rechtliche Schritte angekündigt und in der Tat, es ist eben auch rechtlich relevant, wenn man Texte von anderen nimmt, also geistiges Eigentum, und es verwertet.
Ist es richtig, dass es auch noch zusätzlich eine Art Verschleierung gegeben hat, dass diese betreffenden Texte beispielsweise über die Google-Suchmaschine gar nicht direkt ersichtlich oder suchbar waren?
Ja, das ist zum einen ein Punkt, dass offenbar dann über die Verschlagwortung bei Google Leser dorthin gelenkt worden sind auf den European. Und man muss auch feststellen, bei sehr, sehr vielen Autoren, unter anderem auch Weidel und anderen, sind die Texte mittlerweile gelöscht worden. Also es gibt offenbar noch genügend Screenshots, noch genügend Nachweise, aber wenn man direkt das ansteuert, dieses Autorenprofil, viele andere, dann werden dort keine Texte mehr angezeigt. Ja, das kann man durchaus als Versuch, als doppelten Versuch deuten, jetzt das nicht mehr nachvollziehbar zu machen. Allerdings, wie gesagt, es gibt genügend Dokumentation offenbar, sodass das nicht so besonders erfolgreich ist, das jetzt alles schnell zu löschen.
Wie Sie bereits sagten, anscheinend wurden vor wenigen Tagen auch rund 100 Texte von Alice Weidel bei The European gelöscht. Wie bewerten Sie diese Aktion vor dem Hintergrund von Transparenz, politischer Verantwortung, aber auch der Brandmauerdebatte?
Naja, man muss sagen, bei Weimar, er hat sich immer gegen ein Verbotsverfahren gewarnt, allerdings auch immer mit scharfen Worten gegen die AfD. Es ist natürlich eine sehr bemerkenswerte Sache, dass er dann aber gleichzeitig die Texte einer Politikerin, die er bekämpft, in diesem Medium, für das er als Verleger ja verantwortlich ist, gewissermaßen ausbeutet, also kapitalisiert. Und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, die Löschung, das mag bei dem breiten Publikum funktionieren, die jetzt diese Texte nicht mehr sehen, aber es gibt eben bei einigen, offenbar hat Alexander Wallasch da Material, der das alles mehr oder weniger aufgedeckt hat, und auch andere, bei denen ist es dann eben nicht erfolgreich, das jetzt verschwinden zu lassen. Also es gibt offenbar genügend Dokumentation und auch Weidel hat wohl angekündigt, rechtlich dagegen vorzugehen. Bei Reden ist es noch ein Grenzfall. Eine Rede eines Politikers, die kann durchaus von einem Medium dann mal dokumentiert werden in voller Länge. Nur es ist ja was völlig anderes, dann einen Politiker als den eigenen Autor auszugeben. Das ist offenbar dann in dem Fall Weidel passiert. Und bei anderen, wie bei Weber, ist es auch so gewesen, dass die ohne ihr Wissen als Autor von European angegeben worden sind.
The European veröffentlichte nun eine Stellungnahme, darin wurde der Vorwurf des Textdiebstahls zurückgewiesen und stattdessen von einem Beitrag zur demokratischen Kultur gesprochen. Wie bewerten Sie diese Reaktion?
Naja, vor allem wird die wahrscheinlich ein Richter zu bewerten haben. Es geht ja jetzt nicht so sehr in erster Linie um ein Strafverfahren, obwohl Diebstahl von geistigem Eigentum dort hineinfallen könnte, als vielmehr um zivilrechtliche und Schadenersatzansprüche. Ja, das ist eine sehr eigenwillige Interpretation. Also ich glaube, Weimar würde sich auch dagegen wehren, wenn ohne sein Wissen Texte von ihm woanders veröffentlicht werden, um damit Sponsorengelder einzuwerben. Und er dann als Autor eines anderen Mediums verwertet wird und ihm dann gesagt wird, ja, was wollen Sie, das ist alles Beitrag zur demokratischen Kultur, seien Sie doch froh, dass Sie bei uns abgedruckt werden. Also eigentlich, er kommt ja aus der Verlagsbranche, müsste ja auch wissen, dass es nicht so geht.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Für viele Beobachter ist Weimar, der ja früher auch mal Chefredakteur beim Focus war, politisch stark vernetzt. Er gilt als Brückenbauer zwischen Medien und Politik. Sie selbst haben damals mit Weimar beim Focus zusammengearbeitet. Wie sehen Sie das Ganze aus Ihrer Sicht heute?
Also die Zusammenarbeit, was mich persönlich angeht, die war gut. Ich hatte keine Probleme mit ihm, andere schon. Das heißt, die ganze Redaktion hatte dann zum Schluss ein ziemliches Problem. Seine Zeit bei Focus war ja nicht allzu lang. Er ist auch nicht freiwillig gegangen. denn es gab einen Plan zur Auffrischung, zur Überarbeitung, man kann auch sagen Relaunch, das Fokus, der vor Weimars Zeit entstanden ist, in der Zusammenarbeit von Redakteuren und Chefredaktion. Und er hat gewissermaßen diesen Plan vorgefunden, diese Ideen, und hat sie aber als seine ausgegeben in einem Interview mit dieser berühmten Formulierung, ich habe den Fokus wach geküsst. Das fand man damals in der Redaktion eben nicht lustig und vor allem der Co-Chefredakteur fand es nicht erheiternd. Uli Bauer war das damals, denn unter dessen Leitung noch wurden diese Pläne zur Erneuerung und zur Revitalisierung des Blattes ja ausgearbeitet. Jeder kann ja selbst sich seine Meinung dazu bilden, jetzt gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte und der aktuellen Vorgänge.
Mehrere Rechts- und Politikwissenschaftler, die haben nun erklärt, dass Weimar durchaus in Erklärungsnot sei. Was muss Ihrer Ansicht nach passieren, damit öffentliches Vertrauen wiederhergestellt wird? Ist das überhaupt möglich?
Naja, es würde alles noch so durchgehen einigermaßen mit der Begründung, ja, Weimar ist ja nicht Chefredakteur von European gewesen, aber als Verleger hat er natürlich eine Verantwortung und die Letztverantwortung. Wenn er aber nicht gleichzeitig auf der Frankfurter Buchmesse diese donnernde Rede gegen den geistigen, gegen den intellektuellen Vampirismus gehalten hätte, gezielt auf Google und auf andere große Plattformen, dass nun beides so zusammenkommt, das ist schon eine Besonderheit. Auch die Rede selbst, damit hat er natürlich sehr viel rumgepoltert und im deutsch-amerikanischen Verhältnis auch nicht unbedingt genutzt, aber auch die Rede selbst, die wäre noch so durchgegangen. Aber jetzt dieser Doppeleffekt, dass er selbst offensichtlich als Verleger etwas als Geschäftsmodell betrieben hat, was er anderen in sehr scharfen Worten vorwirft, also das ist, glaube ich, schwer oder gar nicht zu reparieren.
Der Fall wirft auch die Frage auf, ob Kultur- und Medienministerien künftig stärker kontrolliert werden müssen. Welche konkreten Kontrollmechanismen würden Sie als erfahrener Journalist hier empfehlen?
Nun, es gibt zwei Kontrollmechanismen, die schon existieren und die eigentlich auch wirksam sind. Das eine ist das Parlament. Das kontrolliert ja die gesamte Regierung oder soll zumindest die Regierung kontrollieren. Und zwar nicht nur die Opposition, sondern das Parlament als Ganzes sollte es tun. Und dann gibt es den zweiten Kontrollmechanismus, das sind die Medien. Und in der Tat, es ist ja ein Medium, Alexander Wallasch, ein Journalist, der eine Plattform betreibt und dann auch andere, Tichys Einblick und Apollo haben, glaube ich, auch drüber geschrieben und andere Medien, die das aufgedeckt haben. Also hier hat ja das Kontrollieren durch die Öffentlichkeit funktioniert. Wichtig ist jetzt, dass das nicht folgenlos bleibt. Also die Glaubwürdigkeit von Weimar ist schwer erschüttert und er muss jetzt selbst die Frage beantworten, wie er aus dieser Situation, die er ja selbst zu verantworten hat, wieder herauskommt. Also das kann er auch nicht an andere delegieren.
Sehen Sie da möglicherweise auch einen Rücktritt?
Nun ja, das ist eine Frage, die er selbst beantworten muss. Aber wenn er jetzt im Amt bleibt, dann wird er das natürlich die gesamte Amtszeit über mitschleppen.
Die Beziehungen zwischen Medien und Kulturbetrieb gelten ja traditionell als sensibel, gerade wenn ein Ex-Journalist dann Minister wird. Welche Gefahren sehen Sie konkret für die Unabhängigkeit der Kunst- und Medienförderung?
Na, also ich sehe generell dieses Wechseln zwischen Medien und Politik ziemlich kritisch. Das gibt es ja auch in der anderen Richtung. Die heutige Intendantin des RBB beispielsweise ist mal stellvertretende Regierungssprecherin gewesen. Der frühere Intendant des Bayerischen Rundfunks war Regierungssprecher unter Merkel. Also ich finde es generell gut, wenn es mehr als eine Armlänge Abstand zwischen Medien und Politik gibt. Und wenn jemand hier hineinwechselt in so ein Amt und dann aber gleichzeitig noch diese Verlegergeschichte nicht losgelassen hat, dann ist das aber nochmal eine besondere Situation. Also eigentlich hätte er sich dann auch von allem dann trennen müssen und vor allem auch vorher sicherstellen müssen, dass seine Geschäfte völlig sauber sind, wenn er jetzt selbst eine Verantwortung für den Medienbereich übernimmt. Das ist eben ganz offensichtlich nicht geschehen.
sagt Alexander Wendt, Autor unter anderem für Tichys Einblick und Gründer des Magazins Publico. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, bitte sehr.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Es ist ein spektakulärer Raub und der Schaden ist in Zahlen kaum zu beziffern. In nur 4 Minuten waren Unbekannte in den Pariser Louvre eingebrochen. Sie raubten Schmuck und Juwelen und flüchteten unerkannt. Was zu dem Fall bisher bekannt ist und wie es überhaupt so weit kommen konnte, darüber spreche ich jetzt mit Robert Kopp, emeritierter Professor für französische Literatur an der Universität Basel und Frankreich-Experte. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Kopp, im berühmten Louvre in Paris, da gelang ein spektakulärer Einbruch. Täter sollen durch ein Fenster eingedrungen sein und Juwelen erbeutet haben. Was weiß man denn bisher über den Tathergang?
Ja, man weiß einiges, aber natürlich noch lange nicht alles. Auf der Seine-Seite scheinen 4 maskierte Leute mit einem kleinen Lastwagen vorgefahren zu sein, auf dem ein Aufzug montiert war, von diesen Aufzügen, die man immer braucht, wenn man die Wohnung wechselt. Und die sind damit in den ersten Stock auf eine Terrasse gestiegen, haben dort die Fenster aufgeschnitten, sehr professionell offenbar, und sind in einen der Räume eingedrungen, wo die Kronjuwelen von Frankreich aufbewahrt sind. Sie haben in wenigen Minuten die Krone der Kaiserin Eugenie, der Frau Napoleons III., Diademe, andere Schmuckstücke mitlaufen lassen, sind dann auf dem gleichen Weg wieder runter. Geflüchtet offenbar sind sie gestört worden durch die Wärter. Offenbar ist auch die Alarmanlage losgegangen. Das Ganze spielte sich ab um 9.30 Uhr morgens, kurz nach der Öffnung des Louvre. Und es waren bereits einige Aufseher da und auch ein bisschen Publikum. Und unterwegs haben sie sogar noch die Krone von Eugenie verloren. Die hat man dann am Straßenrand wieder gefunden. Aber sonst fehlt im Moment von diesen sehr professionell agierenden Einbrechern jede Spur.
Wenn Sie sagen, es waren auch einige Besucher anwesend, der Louvre hat ja im Jahr Millionen von Besuchern aus der ganzen Welt. Haben die etwas von dem Einbruch mitbekommen?
Es scheint, dass sogar der eine oder andere mit seinem Telefon die Sache versucht hat aufzunehmen. Ich habe selber nichts gesehen auf den Social Medias, aber offenbar gab es irgendwelche Zeugen. Und die Polizei hat den ganzen Louvre abgeriegelt. Zunächst wollte man für ein paar Stunden schließen, aber dann war der ganze Tag geschlossen, damit man die Arbeit wirklich gründlich vornehmen konnte.
Also die Täter scheinen erst einmal unbekannt zu bleiben. Sie sind ja auch geflohen, ist das richtig, mit einem Roller?
Ja, sie haben den kleinen Laster stehen gelassen, haben auch nicht mehr Zeit gehabt, ihn mit Benzin zu übergießen, was offenbar vorgesehen war, und ihn anzuzünden und sind dann mit einem Roller geflüchtet.
Der Louvre wurde ja ursprünglich im Jahr 1793 als Kunstmuseum eröffnet und war zuvor eine königliche Residenz. Welche Bedeutung hatte denn diese historische Rolle für die heutige Sicherheits- und Museumsstrategie?
Ja, der Louvre ist das meistbesuchte Museum der Welt. Die Franzosen lieben ja Superlative mit jährlich etwa 11 Millionen Besuchern, einer Ausstellungsfläche von 73.000 Quadratmetern und an Sonntagen, denn an einem Sonntag ist es geschehen, besuchen zwischen 25.000 und 30.000 Neugierige oder Kunstliebhaber oder Touristen den Louvre. Er wurde während der Revolution zum Museum, war seit dem Mittelalter, wurde ständig vergrößert natürlich, Residenz der Könige und ist seither Nationalgut. Alles, was im Louvre ist, ist unveräußerlich und die Franzosen betrachten ihn als ihr fast persönliches Eigentum und sind natürlich entsetzlich schockiert gewesen durch diesen Einbruch. Ähnlich schockiert waren sie natürlich auch durch den Brand von Notre Dame. Die Pechsträhne scheint nicht abreißen zu wollen, denn vor ein paar Monaten wurde auch im Musée d'Histoire Naturelle eingebrochen und dort wurden auch wertvolle Sammelgegenstände entwendet. Aber vermutlich sind alle Museen diesen Gefahren ausgesetzt. Wenn ich mich recht erinnere, wurde auch in Dresden das grüne Gewölbe vor ein paar Jahren gestohlen.
Nun ist der Louvre natürlich im Laufe der Geschichte vielen Veränderungen ausgesetzt gewesen. Einige Kritiker sagen, die Sicherheitsarchitektur ist durchaus in die Jahre gekommen, dieses Museumsbaus. Wie bewerten Sie diese Aussage?
Es scheint einen Bericht, eine Untersuchung des Rechnungshofes zu geben und der soll in den nächsten Tagen oder Wochen veröffentlicht werden und einige Journalisten haben offenbar schon Einblick in diesen Bericht genommen und der stellt große, gravierende Mängel fest. Der Bericht sei sogar eigentlich vernichtend für die Verantwortlichen des Louvre, für die Verantwortlichen im Kultusministerium, für die Verantwortlichen im Innen- und Justizministerium. Es sei über Jahre nicht in die Sicherheit investiert worden, nur ungefähr ein Viertel aller Räume verfügten über Videoüberwachung.
Und das, obwohl ja aufsehenerregende Kunstwerke im Louvre untergebracht sind. Weiß man von den jetzt gestohlenen Objekten, welchen Wert sie haben? Sind die überhaupt auf dem Schwarzmarkt zu veräußern?
Nein, es ist unmöglich, hier eine Wertschätzung abzugeben. Und die Objekte sind natürlich auch überhaupt nicht verkäuflich. Sie würden sofort erkannt. Aber die Krone der Eugenie ist mit etwa 2000 Diamanten besetzt, ihr Diadem ebenfalls mit Diamanten und Perlen besetzt. Und das Einzige, das Diebe damit machen können, das ist, die Objekte zu demontieren und dann die Edelsteine zu verkaufen. Aber man hofft doch, die Leute zu fassen und vielleicht auch die Gegenstände wiederzufinden.
Berichte sprechen von organisierter Kriminalität, bei dem eben mehrere Täter zielgerichtet vorgingen und sehr hochwertige Schmuckstücke dann mitnahmen. Inwieweit ist Frankreich, insbesondere Paris, ein Schwerpunkt für internationale Schleuser und Einbruchsnetzwerke?
Ich weiß nicht, ob Frankreich gefährdeter ist oder Paris gefährdeter ist als London oder Berlin. Auf jeden Fall, die Leute sind sehr professionell vorgegangen. Denn ein Balkon auszumachen an einer Fassade, an der ohnehin gearbeitet wird, dort quasi als Arbeiter vorzufahren, mit einem Aufzugswagen über die Terrasse einzudringen und gezielt auf die entsprechenden Vitrinen zu gehen, das lässt eine ganz professionelle Vorbereitung vermuten.
Konservative Stimmen kritisieren seit längerem, dass Frankreich bei Sicherheit und Kontrolle in touristischen Großstädten nachlässig sei. Teilen Sie diesen Eindruck oder überbewertet man die Risiken gegenüber der Realität?
Die Sicherheit ist ein Thema seit Jahren und wird auch politisch natürlich bewirtschaftet, wird mit der Immigration in Zusammenhang gebracht, wird mit den nicht immer ausgeglichenen oder angeglichenen Budgets der Museen oder der historischen Gebäude in Zusammenhang gebracht. Auch beim Brand der Notre Dame sind offenbar Sicherheitsvorsehungen oder Vorschriften missachtet worden. Aber ob Frankreich insgesamt schlechter dasteht als Italien zum Beispiel, das ja auch sehr, sehr viele historische Bauten und unendlich viel schöne Museen hat, kann ich Ihnen nicht sagen.
Der Louvre steht unter der Leitung einer Stiftung und ist auch mit modernsten Sensoren eigentlich ausgestattet. Dennoch gelingt eben der Einbruch in solch einer Dimension. Woran mangelt es Ihrer Meinung nach? Technik, Personal oder Organisation?
Ja, vermutlich an allem. Und je nach Standpunkt wird man die drei Sachen verschieden gewichten. Die Gewerkschaften haben sich natürlich schon gemeldet und gesagt, ja, es fehlt am Personal, es gibt nicht genügend Aufseher, sie sind überfordert. Aber der Bericht des Rechnungshofes weist ganz klar darauf hin, dass in 3 von 4 Räumen die Videoüberwachung fehlt. Es ist also auch auf der technischen Seite einiges im Argen. Und der Rechnungshof kritisiert auch, dass im Budget des Louvre immerhin 330 Millionen Euro jährlich die Schwerpunkte zum Teil falsch gesetzt seien. Man würde eher auf Erweiterung setzen als auf Sicherung. Und da sind sicher einige Korrekturen angesagt. Es ist auch bereits in Frage gestellt worden, ob wirklich 11 Millionen Besucher nicht zu viel sind. Die Pyramide, die den Haupteingang des Louvre bildet, ist ursprünglich für ungefähr die Hälfte dieser Besucherzahl berechnet gewesen. Das heißt, die Warteschlangen werden immer länger und die Besucher gehen immer den gleichen Weg entlang, das heißt zur Mona Lisa und dann wieder raus. Es muss da wirklich einmal etwas geschehen, denn Dutzende von Sälen sind natürlich leer. Niemand geht direkt, es sei denn, er hätte eine besondere Vorliebe dafür, zur französischen Malerei des 16. Jahrhunderts. Alle gehen nur zu den bekannten Werken, neben Mona Lisa, Delacroix, die Victoire de Samothrace und so weiter. Und die jetzige Direktorin des Louvre, Laurence Descartes, hat auch schon bei Amtsantritt gesagt, sie wollte die Konzeption des Museums überdenken. Aber eben, die Mühlen mahlen sehr langsam.
Nun wird der Louvre ja auch als Visitenkarte Frankreichs durchaus gebraucht. Die von Ihnen erwähnte Glaspyramide geht ja auch auf politische Wünsche im damaligen Jahrhundert zurück. Inwieweit trägt denn die Politik auch Verantwortung für lose Sicherheitskonzepte, für eine überbordende Kunstausstellung?
Ja, natürlich steht sie in der Verantwortung und jetzt auch in der Kritik, aber wie üblich werden die Verantwortlichkeiten entsprechend verwässert. Jeder spielt den schwarzen Peter dem anderen zu. Der eine sagt, es fehlt an den Mitteln, andere sagen, ja, die Akzente seien falsch gesetzt worden zwischen Erweiterung und Sicherung. Und so wird das Ganze in der Politik, auf der politischen Ebene, natürlich schön geredet, wobei auf der Straße die Leute wirklich die Tränen in den Augen haben.
Darauf wollte ich noch eingehen. Wie wird das Ganze jetzt in Frankreich und natürlich bei den Bewohnern von Paris wahrgenommen?
Ein Trauerspiel. Ein Trauerspiel und eine nicht abbrechen wollende Pechsträhne. Zuerst die Rückstufung von Frankreich durch die Agenturen Fitch, Standard & Poor's und vermutlich in einem Monat auch von Moody's. Dann der Einbruch im Louvre, dann ein ehemaliger Staatspräsident, der im Gefängnis de la Santé einsitzen muss. Die Leute sind entsetzt. Die Leute sind entsetzt und die politische Klasse ist völlig abgehoben und scheint mit dem Normalbürger in Anführungszeichen den Kontakt verloren zu haben.
Sagt Robert Kopp, emeritierter Professor für französische Literatur an der Universität Basel. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Vielen Dank, bis bald. Thank you.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Müssen die Stimmen zur Bundestagswahl 2025 in Deutschland noch einmal neu ausgezählt werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Wahlprüfungsausschuss des Deutschen Bundestags. Der Grund? Das Bündnis Sarah Wagenknecht ist sich sicher, dass es bei der Auszählung im Februar flächendeckend zu Fehlern gekommen war und die Partei möglicherweise doch ins Parlament einziehen könnte. Nun hat das BSW dem Ausschuss eine Frist gesetzt und auch die AfD schließt sich dieser Forderung an. Über den aktuellen Stand und die Hintergründe spreche ich jetzt mit Dr. Christoph Degenhardt, emeritierter Professor für Staatsrecht an der Universität Leipzig, der das BSW bereits in Karlsruhe vertreten hat. Schönen guten Tag, Herr Professor Degenhardt.
Ja, grüß Gott.
Herr Degenhardt, worum geht es in dem Einspruch konkret? Warum halten Sie eine Neuauszählung der Bundestagswahl 2025 für rechtlich notwendig?
Der Grund dafür ist der, dass das BSW ja bekanntlich mit historischer knappem Ergebnis an der 5%-Hürde gescheitert ist. Es fehlten etwas über 9000 Stimmen. Nun besteht durchaus Grund zu der Annahme, dass hier bei Auszählung der Stimmen eine Reihe von Zähl- und Übermittlungsfehlern vorgefallen sind, die ergebnisrelevant waren. Vielleicht darf ich das kurz noch näher erklären. Mhm. Bei der Feststellung des vorläufigen amtlichen Endergebnisses war ja das BSW mit etwa 14.000 Stimmen unter der 5%-Hürde geblieben. Prüfungen in einzelnen Wahlkreisen führten zu der Erkenntnis, dass eine Reihe von Fällen falsch ausgezählt worden war. So war zum Beispiel auf den Wahlzetteln direkt über BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht eine Partei vermerkt, die einen ganz ähnlichen Namen hatte, Bündnis Deutschland oder so ähnlich, die aber kaum Stimmen erhielt. Gleichwohl war in einigen Wahlkreisen, stellte sich heraus, waren die Stimmen für BSW fälschlich dieser Partei zugeordnet worden.
Ja, nach der Wahl im Februar gab es in der Tat auffällige Unterschiede zwischen Prognosen, Briefwahlergebnissen und dem amtlichen Endergebnis. Welche Unregelmäßigkeiten oder Widersprüche haben Sie denn dabei als besonders gravierend empfunden?
Das waren schon relevante Zählfehler. Es gab auch eine Reihe damit zusammenhängend von relevanten Übermittlungsfehlern. Und nachdem bereits eine Nachprüfung punktuell ergeben hatte, erhebliche Verschiebungen, denn zwischen 14.000 und 9.000 Stimmen liegen immerhin 5.000, liegt die Annahme nicht fern, dass das hochgerechnet auf das gesamte Wahlgebiet eben doch gereicht hätte für die 5,0%, dass also die 9.000 fehlenden Stimmen auch noch gefunden worden wären. Deshalb erscheint eine Nachprüfung und genauer eine bundesweite Nachzählung der Stimmen unverzichtbar, was ja auch verfassungsrechtlich ganz entscheidend ist, denn wir sagen immer, die Wahl, das ist der demokratische Urakt sozusagen, bei dem der Souverän das Volk seine Stimme abgibt. Und gerade hier muss sichergestellt sein, dass wirklich alles korrekt und fehlerfrei zugeht.
Das Bundeswahlgesetz schreibt eine möglichst transparente Auszählung vor. Haben Sie den Eindruck, dass die Öffentlichkeit und die Parteien ausreichend Einblick in den Ablauf der Stimmauszählung hatten?
Da ich selbst bei der Stimmauszählung nicht dabei war, kann ich das aus meiner Sicht nicht beurteilen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas der Öffentlichkeit verborgen worden wäre, bewusst. Aber es kann natürlich schon sein, dass die Übermittlungsvorgänge nicht so transparent sich gestalteten. Also niemand unterstellt hier den Beteiligten, den Wahlkreisleitern und den Wahlausschüssen eine bewusste Verfälschung oder ein irgendwie bösartiges Vorgehen. Wir sind sicher davon überzeugt, dass hier alle bemüht waren, korrekt vorzugehen. Aber es gab eben doch eine Reihe relevanter Fehler.
Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass auch in früheren Jahren Nachzählungen zu Korrekturen geführt haben. Was unterscheidet denn den jetzigen Fall konkret von früheren und was macht das Ganze gegebenenfalls auch juristisch brisanter?
Ja, juristisch brisant ist es deshalb, weil gerade wegen der besonderen Knappheit des Ergebnisses eben ein Nachzählung dazu führen könnte, dass sich die Mandatszuteilung verschiebt. Denn wenn BSW die 5% überspringt, ja, diese Hürde, dann wäre in der Tat der Bundestag nicht korrekt zusammengesetzt. Einzelne Abgeordnete würden ihre Mandate verlieren. Also das wäre politisch doch ziemlich relevant.
Die Bundesregierung verweist darauf, dass alle Landeswahlleitungen die Ergebnisse geprüft und bestätigt hätten. Warum reicht Ihnen das nicht als Beleg für die Rechtmäßigkeit der Wahl?
In unserem Rechtsschutzsystem ist es letztlich Aufgabe unabhängiger Instanzen, derartige Ergebnisse zu überprüfen. Denn dass die Wahlleiter der einzelnen Länder, die ja schon bereits bei Feststellung des endgültigen amtlichen Ergebnisses keine Abweichungen feststellten, es war nicht zu erwarten, dass sie jetzt auf ihre eigenen Fehler stoßen würden. Also das reicht uns nicht. Wir wollen, dass A, der Wahlprüfungsausschuss entscheidet und die Nachzählung anordnet. Dem Vernehmen nach soll es hier dazu durchaus eine gewisse Neigung geben. Und wir erwarten auch, dass dann gegebenenfalls das Bundesverfassungsgericht das nachprüft. Denn eine so relevante und ja fundamental bedeutsame Entscheidung für die Demokratie muss von einem Verfassungsgericht letztlich bestätigt werden.
Nun ist der Prüfausschuss mehrheitlich mit Abgeordneten der schwarz-roten Regierungskoalition besetzt. Eine Frist hat das BSW diesem Ausschuss ja auch gesetzt. Was passiert nach dieser Frist und befürchten Sie, dass hier doch wieder parteipolitisch abgestimmt wird?
Nach diesem Ablauf dieser Frist würde das BSW mit Sicherheit das Bundesverfassungsgericht anrufen. Aber Sie sprechen hier natürlich, wenn Sie auf die Zusammensetzung des Wahlausschusses verweisen, ein ganz zentrales Problem, eine Grundsteinrolle des Verfahrens, nämlich, dass die Wahlüberprüfung A primär intern stattfindet, also durch den Bundestag, der ja doch selbst Partei ist in diesem Verfahren, und zum anderen, dass diese Wahlüberprüfung eben zeitlich versetzt kommt, dass sie erst nachträglich erfolgt und nicht vorab erfolgen kann. Denn unser Wahlrecht sieht vor, dass die Wahlprüfung erst eben nachgelagert ist. Und das dauert immer eine gewisse Zeit. Das heißt also, rechtzeitiger Rechtsschutz wird auf diese Weise nicht erreicht. Wir haben deshalb auch gefordert, dass ehe das Ergebnis ausgezählt wird, das endgültige Ergebnis festgestellt wird, diese Nachprüfung erfolgt, also präventiv und nicht erst nachträglich. Und das ist eine der großen Schwächen unseres Wahlrechts und das sollte auch bei der anstehenden Reform der Reform mit berücksichtigt werden und repariert werden, dass effektiver Rechtsschutz nicht möglich ist durch die nur nachträgliche Gewährung.
Das BSW steht mit seiner Forderung nach einer Neuauszählung nicht allein da. Auch Stimmen aus der AfD und von unabhängigen Juristen unterstützen das Anliegen. Sehen Sie hier eine parteiübergreifende Sorge um demokratische Kontrolle und Prozesse?
In der Tat besteht hier Anlass, Sorge zu haben um demokratische Prozesse, zumal wenn jetzt ja wieder eine Reform der Wahlrechtsreform überlegt wird und darauf hat etwa auch der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller am Samstag hingewiesen, diese Reform der Reform wiederum nur durch die Regierungsfraktionen vorgenommen werden soll, also keine parteiübergreifende Einigung angestrebt wird. Das weckt also eben doch den Verdacht, dass die Reform ja nicht uneigennützig erfolgen soll. Denn es war ja schon bei der letzten Reform des Bundeswahlgesetzes, also mit dem Zweitstimmendeckung und anderen Merkwürdigkeiten, doch so, dass die damaligen Ampelfraktionen die Wahlrechtsreform doch so konstruierten, dass sie sich zu ihren Gunsten auswirkte.
Sie haben gerade bereits das Bundesverfassungsgericht erwähnt. Wenn denn der Ausschuss gegen eine Neuauszählung votiert, welche konkreten juristischen Hürden sind dann also als nächstes zu nehmen?
Ja, dann ist das Bundesverfassungsgericht anzurufen und hier bestehen sicher hohe Anforderungen. Darlegung muss dargelegt werden, warum die Entscheidung des Wahlprüfungsausschusses eben nicht überzeugen kann.
In der Bevölkerung wächst derzeit der Eindruck, dass Wahlpannen, Manipulationsvorwürfe und technische Probleme zunehmen. Muss die Bundeswahlordnung also auch grundlegend reformiert werden, um da mehr Transparenz und auch Kontrolle zu schaffen?
Nun, wir müssen unterscheiden, das Bundeswahlgesetz muss deshalb und soll ja auch reformiert werden, weil es doch zu gewissen Unzulänglichkeiten geführt hat. Denken Sie an das Problem der verwaisten Wahlkreise. In dem Bezirk, an dem ich stimmberechtigt war, dem Wahlkreis der letzten Bundestagswahl, hat der örtliche CSU-Bewerber die Mehrheit gewonnen. Und zwar deshalb in Nürnberg-Nord, und Nürnberg ist ja eher keine CSU-Hochburg bekanntlich, konnte sein Mandat aber nicht antreten wegen der fehlenden Zweitstimmendeckung. Genauso ging es einem Abgeordneten im Wahlkreis Augsburg oder der Wahlkreisbewerberin im Wahlkreis München-Süd, einem besonders heiß umkämpften Wahlkreis, wo es der Bewerberin also gelungen war, diesen Wahlkreis der bisherigen Inhaberin von den Grünen abzunehmen, dass dann dieser Erfolg im Wahlkampf, dieser Wahlerfolg nicht honoriert wird, sondern negiert wird. Dafür Verständnis zu finden im Wahlvolk ist doch eher schwierig. Also deshalb ist der Eindruck, der natürlich entsteht, nicht ganz so fernliegend. Und ist ja auch egal, ob das wirklich der Fall ist, aber es ist eine der kleinen Schritte und der kleinen Unwägbarkeiten, die dazu beitragen, dass insgesamt das Vertrauen in unsere Demokratie abnimmt.
Sollte das BSW bei einer Nachzählung doch über die 5%-Hürde kommen und in den Bundestag einziehen, dann sieht es so aus, als wenn die schwarz-rote Koalition ihre Mehrheit verlieren würde. Es gibt die Befürchtung in der Bevölkerung, dass dann natürlich Union und SPD erst recht kein Interesse daran haben, diese Auszählung noch einmal neu zu beginnen. Teilen Sie diese Befürchtung?
Dass sie kein Interesse daran haben können, das ist sicher der Fall. Nur, ich glaube, nicht so weit ist bisher jedenfalls mein Vertrauen in die Verfassungsorgane nicht erschüttert. Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Schritte unternehmen würden, um das bewusst zu sabotieren. Aber natürlich, ein gewisser Eindruck bleibt, ein gewisses Geschmäckle bleibt, wenn der Wahlprüfungsausschuss mit der Mehrheit von SPD und CDU, CSU hier die Nachzählung ablehnt, dann wird natürlich schon der Vorwurf erhoben werden, ob berechtigt oder nicht, dass das bewusst verhindert worden wäre. Deswegen ist es ganz wichtig, dass der Ausschuss wirklich objektiv hier entscheidet.
Sagt Dr. Christoph Degenhardt, emeritierter Professor für Staatsrecht an der Universität Leipzig. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Wie viel Einfluss haben staatliche Organe auf Bibliotheken im Land und findet etwa eine politische Zensur statt? In Deutschland sind einige Fälle bereits belegt. In den USA wird eben dies nun der Regierung von US-Präsident Donald Trump vorgeworfen. Was ist dran? Hören Sie hierzu einen Kommentar von Uwe Jochum.
Ein Gerücht macht die Runde in den Medien. Das Gerücht von einer sich ausweitenden Bibliothekszensurkrise in Trumps Vereinigten Staaten. Getriggert wurde das Gerücht vor wenigen Tagen, als der amerikanische Bibliotheksverband seine jährliche Banned Books Week veranstaltete und darauf hinwies, dass im Jahre 2024 5.813 Bücher aus Bibliotheken entweder ganz entfernt oder nur noch unter Auflagen zugänglich gemacht wurden. Und prompt meldete sich der amerikanische Schriftstellerverband Penn und setzte die Zahl betroffener Bücher um 1000 hoch. Im abgelaufenen Schuljahr 2024/25 seien sogar 6870 Bücher von Zensur betroffen gewesen. Eine Analyse des Gerüchts muss mit der Feststellung beginnen, dass es gar nicht um eine US-weite Beseitigung unliebsamer Bücher aus den Bibliotheken geht. Es geht vielmehr einzig und allein um Schulbibliotheken und die Frage, welche Bücher dort für welche Altersgruppen angemessen sind und bereitstehen sollten. Von den im Unterricht eingesetzten Schulbüchern bis zu all dem, was den Schülern sonst noch zur Verfügung gestellt wird. Und hier haben sich der amerikanische Penn und der amerikanische Bibliotheksverband seit Jahren ganz weit aus dem links-woken Fenster gehängt. Die Kinder, so heißt es von dieser Seite, sollten sich mit ihrer Lebensgeschichte in den Büchern wiederfinden, daher sei es die Aufgabe der Schulbibliotheken, durch geeignetes Material den Kindern die Entdeckung ihrer schwulen, lesbischen, queeren oder sonstigen Seiten zu ermöglichen. So kam es, dass das vom School Library Journal mit einem Preis ausgezeichnete Buch von George M. Johnson, All Boys Aren't Blue, seinen Platz in den Schulbibliotheken fand. Johnsons Buch ist eine Sammlung autobiografischer Essays, die die Kindheit und Jugend des Autors behandeln, nämlich sein Aufwachsen als queerer Schwarzer, seine Probleme mit toxischer Männlichkeit, Genderidentität und struktureller Benachteiligung als Angehöriger einer Minderheit. Und nun steht es an oberster Stelle auf der Liste der Bücher, die an bestimmten Schulbibliotheken gar nicht mehr oder nur noch mit Erlaubnis der Eltern zugänglich gemacht werden. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Nachdem sowohl der amerikanische Penn als auch der Bibliotheksverband über Jahre eine woke Politik propagiert haben, die Bücher wie das genannte in die Schulbibliotheken gebracht hat, haben konservative amerikanische Eltern seit den 2020er Jahren entdeckt, was ihre Kinder da zu lesen bekommen. Bücher, die den konservativen Werten der Eltern ins Gesicht schlagen und nach Überzeugung der Eltern die gesunde Entwicklung ihrer Kinder nicht fördern, sondern beeinträchtigen. Also stellten sie sich auf die Hinterbeine, organisierten sich und machten aus dem Thema ein Politikum. Und dabei haben sie erste Erfolge erstritten. In knapp 90 der 13.000 Schulbezirke der USA wurden Bücher der genannten Art aus den Schulbibliotheken entfernt oder den Schülern nur noch bedingt zugänglich gemacht. Trotz dieses aufs Ganze gesehen bescheidenen Erfolgs schreien der linkswoke Penn und der linkswoke Bibliotheksverband aus vollem Hals Zensur. Denn sie müssen fürchten, dass die Rückeroberung der Schulbibliotheken durch die Eltern erst der Anfang eines gesellschaftlichen Machtverlustes der linkswoken Verbände ist. Bisher nämlich konnten sie davon ausgehen, dass ihre woke Schul- und Bibliothekspolitik von den Eltern unbemerkt und also ungestört durchgezogen werden kann. Nun aber steht die Drohung im Raum, dass die Eltern immer mehr darauf achten werden, dass in den Schulbibliotheken nur das bereitgestellt wird, was die Mehrheit der Eltern für richtig hält. Je mehr Eltern das so sehen und zum Politikum machen, desto größer wird der Terrainverlust des linkswoken Penn und des linkswoken Bibliotheksverbandes. Der Terrainverlust wird aus zwei Gründen nicht aufzuhalten sein. Erstens nämlich geht es in den USA bei der Rückeroberung der Bibliotheken urdemokratisch zu. Über die Frage, welche Bücher in die Schulbibliotheken kommen, entscheiden auf der Ebene der Gemeinden und Schulbezirke nämlich gewählte School Boards oder gewählte Beamte. Die Rückeroberung der Bibliotheken findet also statt, weil sie dem Willen der die Gremien wählenden Eltern entspricht. Je konservativer die Eltern, desto mehr Rückeroberung. Zweitens aber findet die Rückeroberung der Schulbibliotheken mit dem Willen des Obersten Gerichtshofs der USA statt. Denn der hat diesen Sommer erst festgestellt, dass ein Schulbezirk, der Schulbücher mit LGBTQ-Material einsetzt, den Eltern eine Opt-out-Lösung anbieten muss. Das heißt, Eltern dürfen sich dem Schuleinsatz solcher Bücher verweigern. Elternrecht geht vor pädagogischen oder bibliothekarischen Verbandsinteressen. Von einer angeblichen Zensurkrise in den USA kann also keine Rede sein. Wir haben vielmehr eine Krise des linkswoken Zeitgeistes, der seine Lufthoheit über den Schulen gerade verliert.
Sie hörten einen Kommentar von Uwe Jochum. Sie hören Kontrafunk aktuell und damit ist die heutige Ausgabe auch wieder am Ende angekommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und wenn Sie uns in unserer Arbeit gerne unterstützen möchten, dann schauen Sie gerne vorbei auf kontrafunk.radio. Hier finden Sie alle Informationen und auch unseren Webshop. Und hier noch ein kleiner Programmtipp für Sie. Um 8 Uhr gibt es wieder eine neue Ausgabe unseres Kontrafunk-Journals Persönlich. Diesmal mit Markus Fahlefeld und er hat einen der wohl schillerndsten Stimmen im deutschen Journalismus zu Gast. Den Bestsellerautor und Dokumentarfilmer Henrik M. Broder. Es geht unter anderem um einen neuen linken Antisemitismus in Deutschland und um die Geschichte des Judentums. Heute bei Persönlich um 8 Uhr und um 14 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.